So, guten Tag, meine Damen und Herren. Wie letzte Woche versprochen, werde ich in dieser Sitzung eine Art von abschließende Vorlesung geben. Eine abschließende Vorlesung, die so die vier Vorlesungsreihe Was ist Philosophie? Kontroversen in der Philosophie, Logik und Metaphysik und Voraussetzung und Vorurteil abschließt. In der neuen Vorlesungsreihe Paradigmenwechsel in der Philosophie werde ich das, was ich dann in diese vier Vorlesungen ausgeführt habe, anwenden. Das heißt, wir gehen jetzt mal also zum letzten Mal auf der eher abstrakte Ebene, um dann in der nächsten Vorlesungsreihe wieder auf der Objektebene zu gehen. Und gleichzeitig möchte ich das jetzt als Anlass nehmen, um mal zu reflektieren über die Stellung eines Philosophieprofessors an der Universität, der für Studenten spricht, also die Situation, die wir hier jetzt haben. Was ist das eigentlich für eine Situation? Aber bevor ich das tue, kurz schauen Sie mal an die Wand. Ich habe als Motto ausgewählt ein Zitat aus Boethius' Consolatio Philosophiae. Ist dieser Frage denn nicht mit der Wissenschaft der Philosophie ernährt worden? Und das ist eine Passage, die aus dem Anfang von Boethius' Consolatio Philosophiae steht. Der Boethius ist in eine ernsthafte Lage geraten. Er sitzt im Kerker und will ein bisschen verstehen, was ihm passiert ist. Und er tut das erstmal, indem er das, wie muss ich sagen, mit Hilfe der Musen tut, also er betätigt sich literarisch und dann kommt auf einmal Frau Philosophie und die jagt diesen Musen weg und spricht dann diesen Satz. Also für uns ist das sehr interessant, weil es klar macht, dass Philosophie nicht mit Literatur verwechselt werden kann. Und das ganz Interessante ist, und deshalb habe ich auch diese Anbindung ausgewählt, Frau Philosophie wird dann beschrieben auf eine Art und Weise als die Person, die das Fazit aller Wissenschaften in sich trägt. Das sehen Sie auch auf dieser Abbildung, da ist diese Leiter. Für uns ist es ein bisschen schwer, das direkt zu interpretieren. Ich werde im Laufe der Vorlesung noch darauf eingehen. Das sind quasi die verschiedenen Wissenschaften, die dann letztendlich zur Philosophie führen. Also die Philosophie hier, also gegen die Literatur, aber als Gipfel der Wissenschaften. Und diese solle Boethius aufklären. Deshalb dieser Frage, der solle doch von der Philosophie ernährt worden sein. Dann würde er nicht so in einem deplorablen Zustand sich befinden. Okay. Die Vorlesung jetzt ist überschrieben, Universität und Philosophie. Und ich will beginnen mit einer kurzen Einleitung, wo ich das Problem schildere, also Universität, Philosophie. Und dann gehe ich auf diese beiden Beine ein, also im zweiten Teil etwas über die Philosophie und dann im dritten Teil etwas über die Universitäten. Und in beiden Fällen tue ich das mit einem Blick in die Geschichte. Und ich mache auch klar, weshalb ich das tue. Und nachher möchte ich dann zum Abschluss einige Konsequenzen daraus ziehen, aus unserer Ausführungen für Universität und Philosophie heute. Ich habe auch eine Reihe von Folien vorbereitet, wo ich dann die Quelle präsentiere, auf denen ich mich stütze. Und ich hoffe, ich habe so ausgerechnet, dass wir ungefähr 20 Minuten Diskussionszeit haben, aber Sie wissen, ich werde ja bezahlt, um zu reden. Es kann sein, na, ich werde versuchen, dass wir diese 20 Minuten zur Diskussion noch haben. Deshalb fange ich jetzt an. Also, die Verbindung Universität und Philosophie, wie ich das jetzt hier so zur Diskussion stellen will, ist ja nicht zufällig. Wie ja gesagt, ich bin hier Philosoph und Lehrer an einer Universität. Aber für viele Personen, die ich erkläre, was ich eigentlich tue, ist das eine etwas merkwürdige Kombination. Man fragt sich, ob Philosophie wohl an eine Universität passe, weil Philosophie doch eigentlich eher ein Lebensstil ist, einen bestimmten Umgang mit dem Leben. Philosophie hat etwas Unkompromiss, also etwas Kompromissloses. Und wie kann man das eigentlich an einer Universität, wo ja der Tagesablauf so unheimlich reguliert ist, tun? Studienordnungen, Prüfungen, Veranstaltungen. Wo bleibt hier also die Freiheit von Denken und Leben? Und dennoch muss ich sagen, dass ich für meine Person mit der allergrößten Überzeugung Philosophie an einer Universität lehre. Und ich glaube auch, dass das der natürliche Ort der Philosophie ist. Aber ich will Ihnen auch zeigen, weshalb. Aber dafür müssen wir uns erstmal fragen, was Philosophie eigentlich ist. Und das hat sich ja schon gerade gezeigt, über was Philosophie ist. Es gibt ja ganz verschiedene Meinungen. Und um da ein Urteil fällen zu können, ist es gut, sich erstmal zu fragen, was fragen wir eigentlich, wenn wir fragen, was ist Philosophie? Also wir klettern, ich habe Ihnen ja gesagt, das ist das letzte Mal, dass wir das tun, wir klettern hier wieder auf die abstrakte Ebene. Und das ist, was ich im ersten Teil der Vorlesung tun möchte. Also da sehen Sie Punkt 2, die Frage nach dem Was, also was ist Philosophie, als Metafrage. Und um schon direkt eine Antwort zu geben, vorab, aber es wird später deutlich, weshalb, eine solche Frage nach dem Was zu stellen, das ist Philosophie. Und das hat nichts mit dem Gegenstand zu tun, die Philosophie, aber mit dem Typ von Frage. Das ist nämlich eine ganz besondere Frage, die eigentlich kein Wissenschaftler stellen darf. Sei es, er weiß genau die Antwort. Weil wenn ein Biologe oder ein Physiker fragt, was ist Biologie oder was ist Physik, und er ist echt noch auf der Suche, also wenn er da keine Antwort hat, dann ist er ja kein Biologe oder Physiker. Weshalb nicht? Weil er als Physiker oder Biologe eine Antwort haben muss. Als Biologe oder als Physiker tut er dieses oder jenes, das ihn von den anderen Wissenschaften unterscheidet. Das heißt so, der Wissenschaftler, der in actu Wissenschaft treibt, kann diese Frage nie verneinen. Oder gibt es dennoch eine Wissenschaft, die sich mit einer solchen Frage beschäftigen kann? Und meine Antwort ist ja. Aber um diese Wissenschaft zu finden, müssen wir erst nochmal die Frage uns näher anschauen. Wie ja gesagt, die Was-Frage ist eine Metafrage, eine Frage von einer ganz besonderen Natur. Das können Sie für sich selbst leicht klar machen. Jeder weiß von selbst, was zum Beispiel Mensch ist, was Weisheit ist, was Leben ist. Wir verwenden solche Begriffe tagtäglich. Aber wenn Sie jetzt gefragt werden, was ist Mensch, was ist Freiheit oder was ist Leben, also wenn Sie Rechenschaft ablegen von das, was sie eigentlich meinen, dann geraten die meisten sehr schnell in Verlegenheit. Weil man stellt dann fest, dass auf diese Antwort trotz der tagtäglichen Verwendung solcher Begriffe eine ganze Menge verschiedener Antworten möglich sind. Sein so viel selbst, dass man sich überhaupt fragt, wie es möglich ist, dass wir diese Begriffe so ohne Probleme in der tagtäglichen Praxis verwenden können. Damit bin ich schon bei Punkt 3, das Unbehagen bei der Frage nach dem Was. Also derartige Metafragen haben etwas Unangenehmes. Sie halten nämlich auf, sie haben auch etwas Nutzloses, weil man ja eigentlich in der Praxis schon längst die Entscheidung getroffen hat. Und deshalb auch, dass Wissenschaftler diese Frage eigentlich gerne aus dem Wege gehen. Sie hemmen. Und weshalb? Ich habe es ja schon gesagt, gerade weil es Metafragen sind. Sie betreffen nicht das Objekt, sondern die Art und Weise, wie wir über ein Objekt sprechen oder denken. Und das ist etwas ganz anderes. Das habe ich schon mehrfach in den verschiedenen Vorlesungen hervorgehoben, dass es wichtig ist, diese beiden Niveaus zu unterscheiden. Und ich werde später auch klar machen, dass gerade in der Feststellung, dass diese beiden Niveaus unterschieden werden müssen, die Philosophie ihren Anfang genommen hat. Ich will dennoch ganz kurz auf diese zwei Niveaus und ihre Unterschiede eingehen, weil man dann auch versteht, weshalb die Geschichte für die Philosophie so unheimlich wichtig ist. Weshalb die Geschichte für die Frage nach dem, was der Philosophie so eine große Bedeutung annehmen muss. Denn die Art und Weise, wie wir über Objekte sprechen, das heißt das Was bestimmen, ist ja immer erstmal eine Hypothese. Und das muss man wissen, dass es eine Hypothese ist. Also mit dem Was, also die Antwort auf dem Was, wenn man herausgefordert, das zu formulieren, dann wird man herausgefordert, das klar zu machen, was wir aus einem Gegenstand herausgreifen, um ihm für uns definit in unserem Erkenntnisapparat zu verorten. Also was für uns an dem, welche typischen Merkmale an einem Ding für uns wichtig sind. Und das setzt natürlich bestimmte Erfahrungen voraus, die immer wieder mit neuen Problemen konfrontiert werden. Ich hatte ja gesagt, was ist der Mensch, ist eigentlich eine Hypothese. Aber nicht eine Hypothese, die man leicht ändern kann, weil da kann man sich ja nicht mehr verständlich machen. Aber eine Hypothese, die dennoch konstant unter Druck steht. Ich gebe mal ein kleines Beispiel, wo es geht um die Frage, was ist der Mensch oder was ist Person. Also die Möglichkeiten, Menschen oder Personen heute künstlich am Leben zu halten, zwingt uns, eine neue Antwort zu geben auf die Frage, was der Mensch oder was die Person eigentlich ist. Auch die Tatsache, dass heute immer mehr Menschen ein hohes Alter erreichen, wo sie also nicht mehr über ihre volle geistige Kapazität verfügen, also vergesslich werden, zwingt uns erneut zu reflektieren über, was meinen wir eigentlich, wenn wir über einen Menschen sprechen, über Menschenwürde oder über eine Person und einer Person bestimmte Rechte zuerkennen wollen. Sie wissen, das werde ich in der nächsten Vorlesungsreihe, wenn wir zu den Fakten gehen, auch deutlich machen, dass der Personenbegriff, wie er sich zum Beispiel auf John Locke stützt, und der noch immer einen ganz großen Einfluss hat in der Selbstverständlichkeit, wie wir über Personen denken, da gar nicht mehr eingesetzt werden kann. Das heißt, man kann zwar diese Begriffe noch immer anwenden, um auf bestimmte Gegenstände zu verweisen. All diese Begriffe verweisen auf einen Rumpf mit zwei Ärmeln und zwei Beinen und einen Kopf drauf. Aber was man eigentlich meint und was in einer Entscheidungssituation ist wichtig zu wissen, ja, das kriegt man nur. Also das ist nur eine Hypothese, aber eine, wie gesagt, nicht eine vorläufige, sondern eine, die Erfahrungen speichert und ihnen spiegelt, was sie eigentlich wollen mit diesem Begriff, was sie genau meinen, wenn sie Mensch oder Person verwenden. Das heißt, was wir meinen mit der Antwort auf was ist Mensch oder Person, verweist zwar immer auf einen konkreten Gegenstand, aber ist nicht mit dieser konkreten Gegenstand identisch. Okay, jetzt bin ich bei 4. Das, was ich gerade gesagt habe, kann man griffig so zusammenfassen: die Karte, das ist die Begrifflichkeit, die wir verwenden, um die Wirklichkeit zu beschreiben, ist nicht die Wirklichkeit. Die Karte ist nicht die Landschaft. Und gerade weil die Karte nicht die Landschaft ist, hilft die Karte, dich in der Landschaft zu orientieren. 5, jetzt greife ich auf, was wir in vielen Vorlesungen schon gesehen haben. Logisch gesprochen gibt es unendlich viele Möglichkeiten, um ein Objekt in der Wirklichkeit eindeutig zu identifizieren. Ich kann nämlich immer wieder neue Sprachen entwerfen, die immer auf genau denselben Gegenstand verweisen, aber das immer in einer anderen Sprache tun. Ich kann eine Karte, um mal als Beispiel verwenden, aus Papier machen. Ich kann sie aus Karton machen, ich kann sie aus Metall machen, ich kann hunderte verschiedene Typen von Karten machen, ich kann die Legende immer anpassen. Und diese Karten können alle von dem gleichen Gegenstand sein, der Stadtplan von Freiburg. Und genau dieses Unendliche ist was die Verwirrung ruft, wenn man gefragt wird, ja, was meinen Sie? Wenn man dann Rechenschaft ablegen muss, weshalb habe ich genau diese Karte und nicht eine andere? Weil hier hat man nämlich keinen Halt, weil logisch gesprochen, man jedwede andere Möglichkeit auch hätte anwenden können. Das habe ich ja in dieser Vorlesung Kontroverse in der Philosophie angesprochen, dass deshalb philosophische Debatten, die gerade immer über die Karten gehen, also nie enden können. Aber gleichzeitig, wenn man eine Hypothese hat, ja, wenn man sich also verständigt hat, über wie die Karte aussehen solle, dann läuft der Zug natürlich wie gehabt. Dann kann man also sich auskennen, da kann man den Weg finden. Okay, nochmal zusammengefasst, diese beiden Aspekte sind zu unterscheiden. Und wenn man die beiden nicht unterscheidet, können gewisse selbstverständliche Antworten entstehen, die eigentlich gar nicht selbstverständlich sind, dass man zum Beispiel die Repräsentation für den Gegenstand nimmt oder umgekehrt. Ich gebe mal ein Beispiel, jetzt also bei 5 unendlich viele Möglichkeiten. Also wenn diese Metafrage gestellt wird und man tut das zum Beispiel bei einem Biologen oder einem Naturwissenschaftler, der wird diese Metafrage direkt in die Objektfrage ummünzen, weil er sagte, warte, das Wort steht doch für den Gegenstand, deshalb schauen wir auf den Gegenstand. Und natürlich, dann hast du direkt Halt. Das heißt, man entweicht die Metafrage durch die Objektfrage zu stellen. Und für uns hieße das dann, was ist Philosophie? Und die Antwort ist, na, schau hier zum Beispiel das, was dieser oder jener Philosoph macht. Ja? Und dann gibt man natürlich eine Antwort auf die Was-Frage, aber tut das auf der Objektebene und nicht auf der Metaebene. Das ist also unzulässig. Aber es ist auch unzulässig, wenn man nur auf diese Metaebene hängen bleibt. Das heißt, wenn man versucht, irgendeine Wesensdefinition von Philosophie zu geben und daraus dann weiter ableitet, was das für die Philosophie heißen solle. Weil dann ist man nur bei der Karte und nicht bei das, was die Karte eigentlich abbilden sollte. Das wäre, wie wenn Sie in einem Kartenlade gehen und Sie fragen, ich möchte gerne eine Karte von Freiburg haben, und der Kartenladenbesitzer, der schlägt eine Karte auf und sagt, hier, schau mal, diese Karte ist von ganz gutem Papier gemacht. Und dann sagen Sie, ja, schön, aber ist das förderlich für die Karte? Und dann sagt er, ja, nein, also Sie können das dann natürlich ein bisschen schwer falten, aber es ist total schönes Papier. Also das können Sie nicht verneinen, weil es ist natürlich schönes Papier, aber es ist nicht sachlich. Weil das, was die Karte tun soll, als Karte leistet sie nicht. Obwohl sie natürlich als Karte schön wird. Aber dann wird die Karte eher Dekorationswerte als Funktionswert. Also das Einzige, was man meines Erachtens tun kann, und deshalb hatte ich auch so von Hypothese gesprochen, ist unsere Vorstellung, was Philosophie ist, zu konfrontieren mit den verschiedenen Manifestationen, die wir eigentlich mit diesem Begriff greifen wollen. Ja, genau wie beim Mensch. Wir haben eine gewisse Vorstellung, was Mensch oder Person sei, und wir werden mit Fragen konfrontiert und müssen dann Rechenschaft ablegen, ob wir genau wissen, was wir eigentlich meinen. Ja, und so auch, wir haben einen gewissen Vorbegriff von Philosophie, und den müssen wir jetzt konfrontieren mit all diesen Gegenständen, die wir auch eigentlich mit dem Philosophiebegriff gerne benennen wollen. Da geht man also auf der Metaebene. Das heißt, die Karte, der Begriff, muss an der Landschaft gemessen werden. Und insofern kann diese Frage nur eine historische sein. Die historischen Manifestationen korrigieren so unser Bild dessen, was Philosophie ist. Das ist kein Fetischismus der Geschichte, aber wenn wir von verschiedenen Philosophien sagen, sie seien Philosophie, dann müssen die zumindest in meinem Verständnis dessen, was ich verstehe unter Philosophie, also aufgenommen sein. Und ich Als Philosoph, das war ja, was ich in dieser Einleitung versuchte deutlich zu machen, der Philosoph ist gerade der Wissenschaftler, der sich diese Frage stellen muss. Ja, der kann nicht auf die Objektseite gehen. Okay, damit sind wir schon ein ganz Stück vorangerückt. Sie können jetzt an die Wand die Zahlen nicht sehen, weil die sind aus irgendeinem Grund verdunkelt. Aber wir sind jetzt für diejenigen, die den Plan ausgedruckt haben, bei Punkt 6 gewesen, der Blick in die Geschichte als Korrektur unserer Karten, und sind jetzt bei Punkt 7 angekommen, die Philosophie, eine historische Betrachtung. Also jetzt habe ich die Einleitung zu Ende und jetzt will ich mal zeigen, also was man aus der Geschichte lernen kann im Hinblick auf Philosophie, was man aus der Geschichte lernen kann aus der Perspektive, was man über die Universitäten lernen kann aus der Geschichte, aus der Perspektive der Geschichte. Also schauen wir jetzt, wie gesagt, in die Geschichte und richten wir uns auf die Denker, von denen jeder sagen würde, das sind große Philosophen, dann stellen wir fest, dass das genau die Denker sind, die in den Wissenschaften die Was-Frage introduziert haben. Und ich denke hier vor allem an Platon und Aristoteles, die diese Entdeckung, also diese Metaebene mit Sokrates verbinden. Und gleichzeitig wird dann auch klar, weshalb diese Was-Frage zu großen Irritationen und Verwirrungen geleitet hat, also geführt hat. Jetzt bin ich bei Punkt 8, die Entdeckung der Frage nach dem Was. Ein schönes Beispiel habe ich ja öfters in den verschiedenen Vorlesungen angesprochen. Ein sehr schönes, griffiges Beispiel ist Platons Menon. Menon stellt Sokrates die Frage, ob Tugendhaftigkeit lehrbar ist. Und Sokrates reflektiert, also er antwortet, indem er sagt, ja, warte, dann muss ich aber erst wissen, was Tugendhaftigkeit ist. Und Menon stimmt direkt zu, aber er weiß eigentlich nicht, was er zustimmt, weil er meint, wenn Sokrates über das Was spricht, dass er immer über die konkreten Objekte spricht und nicht auf diese Metaebene sich bewegt. Und Menon reagiert dann immer, indem er ganz konkrete Beispiele gibt und Sokrates sagt, ja, aber das ist doch eigentlich nicht, was du meinst. Und dann sagt Menon, ja, in der Tat ja. Okay, dann mache ich einen nächsten Versuch und das geht wieder schief. Und Sokrates gibt immer genau an, was die formelle Struktur der Was-Frage ist, indem er sagt, das eine oder das, was sich durch all diese Gegenstände hindurchzieht, als das Merkmal, das du immer im Kopf anwendest, um die Sache zu identifizieren. Und Sie wissen, diese Unterhaltung zwischen den beiden führt für beiden in eine Sackgasse. Also Sokrates hat ja am Anfang schon gesagt, ich weiß nicht, was Tugendhaftigkeit ist. Der Menon sagte, ja, ich schon. Und fing dann mit allerhand Beispielen an, bis er letztendlich auf diese Frage von Sokrates, die immer diese Struktur der Was-Frage hervorheben, keine Antwort mehr geben kann. Und der Menon dann ausruft, du machst mich ja total verrückt. Also ich sehe das Problem, ich fasse es mal so zusammen, sagt Menon, aber ich weiß gar nicht, wie ich es lösen kann. Also hier sehen Sie, dass diese Was-Frage eine Metafrage ist und gleichzeitig zu viele Verwirrungen führt. Und ich habe die wichtige Stelle habe ich mal kurz rausgegriffen, damit Sie sehen können, dass sich das an diesem Text von Platon unheimlich gut demonstrieren lässt. Also wir sind hier bei Platons Menon und gleich am Anfang haben Sie hier die Replik von Sokrates, was ich nicht kenne. Und wovon ich nicht weiß, die Estin, also was es ist, wie könnte ich davon wissen, wie es beschaffen ist? Also er sagt, diese wissenschaftliche Frage, ob jetzt Tugendhaftigkeit lehrbar ist, kann ich ohne genau zu wissen, was ich eigentlich meine, gar nicht beantworten. Ja? Und Sokrates hatte ja schon gesagt, dass er das eigentlich nicht wusste, und freut sich deshalb, dass dieser Menon so gut gelaunt ist und sagt, nein, also das werde ich dich liefern. Hier, bei den Göttern, sagt Sokrates, was sagst du selbst, was ist gut sein? Halte nicht hinterm den Berg damit. Und der Menon, also richtig aufgemuntert durch diese Ouvertüre von Sokrates, sagt, das ist doch nicht schwer. Zuerst erkläre ich, wenn du willst, das Gutsein des Mannes. Und dann kommt er immer mit diesen konkreten Beispielen. Er sieht das Problem nicht. Und das geht dann so weiter. Ich greife jetzt eine Stelle raus, die wieder signifikant ist, wo Sokrates sagt, also nein, ich bin nicht zufrieden. Jetzt ist uns wieder dasselbe passiert. Wir haben wieder viele Arten von Gutsein gefunden, obwohl wir nur eines suchten, wenn auch auf eine andere Weise als jetzt. Jetzt kommt diese formale Bestimmung des Was, das eine aber, das sich durch alle durchzieht, können wir nicht herausfinden. Er will eigentlich sagen, sag mir, was du meinst, wenn du von etwas sagst, es ist gut. Und verweise nicht auf die Sache, sondern hol mir den Begriff raus. Und worauf Menon antwortet, ich kann einfach nicht. Ja, er kann natürlich, aber nicht auf dieses Metaniveau. Ich kann einfach nicht, was du forderst, ein einziges Gutsein über allen anderen fassen, so wie in den anderen Fällen. Das geht dann so noch weiter. Jetzt kommt diese ganz berühmte Stelle, wo das Verwirrende, und das ist eine klassische Stelle, wo es geht um die, um die Philosophie als problematische Disziplin. Deshalb zitiere ich die mal ein bisschen länger. Also Menon ist hier am Worte. Wenn ich mir mal einen Scherz erlauben darf, ich finde, du, Sokrates, bist in jeder Hinsicht äußerlich und auch sonst wie ein Zitterroggen, dieser platte Meeresfisch. Jedes Mal, wenn sich ihm einer nähert und ihn berührt, betäubt er ihn. Und ich finde, du hast so etwas mit mir gemacht. Ich bin nämlich wirklich an Mund und Seele betäubt und weiß nicht, was ich dir antworten soll. Obwohl ich schon unzählige Male vor etliche Leute verschiedene Reden über das Gutsein gehalten habe, also hat immer was gesagt, und wie ich fand, ganz gut, das ist sehr witzig, kann ich jetzt nicht sagen, was es überhaupt ist. Jetzt kommt ein ganz berühmter Nachsatz. Im Übrigen finde ich, du bist ganz gut beraten, nicht die Stadt zu verlassen und fort zu segeln, denn wenn du so etwas als Fremder in einer anderen Stadt machst, würdest du wohl als Hexer verhaftet. Also das ist eine Voraussage, was mit Sokrates passieren würde. Okay. Also deshalb 9, Sokrates als Zitterroggen. Wichtig für uns ist also, dass die Was-Frage bei Sokrates erstmal auftaucht und zweitens, dass sie dort zu großen Verwirrungen führt. Also man weiß eigentlich nicht, was das ist, diese Was-Frage. Und Sie wissen, Sokrates wird auch durch die Stadt Athen zum Tode verurteilt, weil er neue Götter einführte, nämlich diese Washeiten, und die Jugend verdarb. Das ist diese Passage, wo Menon darauf hinweist. Und Platon ist eigentlich der Erste, der die große Bedeutung dieser Suche nach dem Was, obwohl das natürlich höchst problematisch ist, den Anschein hat, höchst problematisch zu sein, die große Bedeutung dieser Art von Fragestellung unterstrichen zu haben, also die authentische Bedeutung von einer solchen Art von Fragen plausibilisiert hat. Insofern fängt die Philosophie, also kriegt deutliche Konturen bei Platon. Und wenn Sie sich die Schriften von Platon jetzt ein bisschen näher anschauen, sehen Sie auch, dass er diese Beantwortung der Was-Frage als die Krone auf den Wissenschaften sieht. Es ist eine ganz gefährliche Beschäftigung, deshalb dürfen das nur die bestausgebildeten Wissenschaftler tun. Also nach Platon kann man ruhig Wissenschaften tun, aber letztendlich das Rechenschaft ablegen von dem Was, das geht eigentlich nur, wenn du also mit allem Wassern gewaschen bist. Und dieses Rechenschaft ablegen heißt bei Platon die Dialektik. Und Dialektik, weil es eigentlich eine Reflexion ist über uns, unser Sprechen. Das heißt, du fragst mir, was meinst du? Und ich gebe eine Antwort, aber da sagst du, ja, aber du hast doch gestern das und das gesagt. Wie geht das mit dieser Antwort zusammen? Und da werde ich gezwungen, mich zu korrigieren. Und da sagst du, ja, aber du hast auch das gesagt. Und so wird die Schraube immer näher angedreht. Das heißt, das Zusammensprechen hilft eigentlich, das auf der Spur zu kommen, was man meint in dem Sprechen. Und da sehen Sie also diese besondere Bedeutung der Dialektik bei Platon im 7. Buch seiner Politeia. Wo es ja über die verschiedenen Wissenschaften geht, die eigentlich bedeutendsten Männer im Staat kennen sollten. Und da finden Sie so also im 7. Buch folgende Passage. Nennst du nun auch den Dialektiker, der die Erklärung des, und da steht das Seins und Wesens, aber das muss nur sein, des Wesens eines jeden fasst? Also das ist der Dialektiker, der das Wesen fasst. Und wer die nicht hat, wirst du nicht von dem, inwiefern er nicht imstande ist, sich und andere Rede zu stehen, also im Griechischen Logon Didonai, das heißt genau zu sagen, was gemeint wird, insofern auch leugnen, er habe hiervon Erkenntnis. Also nur derjenige, der genau sagen kann, was gemeint ist, ist ein Dialektiker. Nur der hat also den höchsten Stand des Wissens erreicht. Also Aristoteles, ein Schüler von Platon, nennt Sokrates dann auch der Erfinder der Wissenschaften als Wissenschaft. Da bei ihm diese Frage nach den Definitionen erstmal gestellt wurde. Natürlich, Sokrates ist nicht der Erfinder von dieser oder jener Wissenschaft, sondern von die Wissenschaftlichkeit der Wissenschaft. Und die berühmt, also das, was die Wissenschaft eigentlich zu Wissenschaft macht. Und eine berühmte Stelle finden Sie im 13. Buch der Metaphysik, wo Sokrates von Aristoteles wie folgt porträtiert wird. Zweierlei nämlich ist es, was man mit Recht dem Sokrates zuschreiben kann, die Induktionsbeweise und die allgemeine Definitionen. Und die Induktionsbeweise ist eigentlich diese dialektische Methode. Das heißt, du schaust dich einen Gegenstand an und fragst dann, ist das, was ich mit Gutsein meine? Dass ja, teilweise. Aber besser noch ist, und da kommt der zweite, und da sagst du, ist das genau, was ich mit Gutsein meine? Nee, und so wird das immer weiter angepasst. Ja, das ist diese sogenannte Induktionsbeweis, bis du die Definition geben kannst. Nun, das ist eine Methode, die Sokrates erfunden hat. Dies beides nämlich geht auf das Prinzip der Wissenschaft, also das, was die Wissenschaft zu Wissenschaft macht. Jetzt ein interessanter Zusatz. Sokrates aber setzte das Allgemeine und die Begriffsbestimmungen nicht als abgetrennte selbstständige Wesen. Die Anhänger der Ideenlehre aber trennte es ab und nannte dieses Ideen der Dinge. Das ist also eine Kritik an Platon. Also Aristoteles trennt zwischen Sokrates und Platon und sagt, Sokrates hatte nicht die Ideen, für ihn war das nur Sprache. Also Sokrates wird von Aristoteles nominalistisch gedeutet, sieht venia verbo, wenn Sie mir das erlauben. Aristoteles deutet Platon dann eher realistisch. Okay. Ist das soweit klar? Also die Was-Frage musste erstmal erfunden werden. Als die erfunden wurde, haben wir genau diese Schwierigkeit, was ist das eigentlich? Und das wird mit Sokrates und Platon verbunden, also ein Name, wo keiner bezweifeln würde, dass das Philosophen sind. Jetzt bin ich bei 10. die Bedeutung von Logik, Dialektik und Metaphysik. Und ich greife gleichzeitig auch Punkt 11 auf, Platon, Aristoteles, Augustin und Albertus Magnus. Was bei Platon in den Dialogen gepackt ist, quasi mit konkreter Wissenschaftsfrage verbunden, nämlich Wissenschaft treiben und gleichzeitig nach dem Was fragen, wird bei Aristoteles getrennt. Das heißt, Aristoteles trennt die Methode von den konkreten Wissenschaften. Und es ist interessant, wie das aussieht, was er eigentlich rausholt. Weil ein Teil davon steckt er in den logischen Schriften und einen anderen Teil steckt er in den metaphysischen Schriften. Also diese Metafragen werden teilweise abgehandelt in der Logik, wenn es geht um die Frage, was ist eine Definition, was ist ein Satz, was ist ein Beweis, also die Reflexion, was tust du eigentlich, wenn du Rechenschaft ablegst, und andererseits in der Metaphysik, wenn es geht um die Frage, ja, was ist eigentlich ein Ding, ja, und welche Typen von Washeiten gibt es bei den Dingen. Und ich habe hier, also Aristoteles ist völlig klar in dieser Hinsicht. Ich nehme mal den Anfang der ersten Analytiken. Das ist eigentlich, wo Aristoteles über den Syllogismus redet. Und so sehen Sie gleich am Anfang, zuerst müssen wir angeben, welchem Gegenstande die Untersuchung gilt, also was wir hier eigentlich machen, und wessen Sache es ist, dass sie nämlich den Beweisen gilt und Sache der beweisenden Wissenschaften ist. Also sagte, okay, es geht hier um den Beweis und das wird gemacht von derjenigen, der sich mit Beweisführung beschäftigt. Wir würden sagen, den Logiker. Und dann müssen wir bestimmen, was ein Satz ist, was ein Begriff, was ein Schluss. Also hier werden diese Was-Frage auf der Metaebene gestellt. Und welcher Schluss vollkommen und welcher unvollkommen ist. Hernach, was es heißt, dass dieses in diesem als Ganzem ist oder nicht. Wenn ich zum Beispiel sage, Mensch ist Lebewesen, also alle Menschen sind Lebewesen, dann ist Mensch in Lebewesen. Also wenn ich frage, was ist Mensch, da kann ich also mit so einer Inklusion antworten. Ich gebe dann quasi den übergreifenden Begriff, was ist Mensch? Lebewesen. Aber ich weiß, dass in diesem Zoo noch andere Lebewesen sind. Ich muss also auch die Differenz haben. Und was wir damit meinen, wenn wir sagen, dass etwas von jedem oder von keinem ausgesagt wird. Also Sie sehen hier ganz klar eine Reflexion immer auf dem Was. Und dasselbe sehen Sie auch in der Metaphysik. Auch hier wieder eine ganz berühmte Stelle, der Anfang des 12. Buches der aristotelischen Metaphysik, Metaphysica Lambda, fängt auf genau dieselbe Art und Weise an, aber dann nicht auf der Begriff, sondern auf der Objektebene. Das Wesen ist der Gegenstand unserer Betrachtung, denn die Prinzipien und die Ursache der Wesen werden gesucht. Das ist Anfang 12. Buch der Metaphysik. Und dann unterscheidet er, welche Typen von Wesen es in der Objektwelt gibt. Wir sehen so, dass ab die klassische Antike eine Metawissenschaft entsteht mit einem ganz eigenen Objekt, nämlich das Was und die als Philosophie umschrieben wird. Und eigentlich müssten wir hier sagen, erste Philosophie oder höchste Philosophie, denn bis ins 17. Jahrhundert werden eigentlich alle Wissenschaften Philosophie genannt. Insofern, und das ist für uns wichtig, gibt es eine deutliche Verbindung zwischen Philosophie als erste Philosophie, also Logik oder Metaphysik, aristotelisch gesprochen, oder Dialektik, aber da sind diese beide ineinander geschoben, platonisch gesprochen, und die anderen Wissenschaften. Also was wir jetzt Philosophie nennen, ist also historisch die Metareflexion über Wissen. Und da gibt es ganz schöne Beispiele, so nennt Augustin, aber das ist so spätantik, Also Logik, die Wissenschaft der Wissenschaften. Also das ist natürlich nicht Logik im unseren Sinne, aber in dem Sinne, wie ich gerade dargestellt habe. Und eine schöne Zusammensetzung von klassischen Bestimmungen der Dialektik, aber die Dialektik, die dann vermischt ist mit Metaphysik, also in dem Sinne, wie ich das gerade beschrieben habe, finden Sie in der Institutione Clericorum von Rabanus Maurus. Das ist quasi eine Schrift, wo es geht um, was die Kleriker kennen müssen. Wir sind ja am Anfang des 8. Jahrhunderts in der karolingischen Reform. Und er bringt hier unter der Rubrik über die Dialektik eine ganze Reihe von klassischen Bestimmungen, wie zum Beispiel, das ist dann von Isidor von Sevilla, aber es geht uns darum, dass das so Standardwissen ist. Die Dialektik ist die Wissenschaft des verstandesmäßigen Forschens. Also das heißt nicht nur das Forschen, sondern das reflektierte Forschen, Bestimmens und Erörterns, und ebenso vermag sie das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. Sie ist also, und jetzt kommt eine Definition von Augustin, die Wissenschaft der Wissenschaften. Sie lehrt zu lehren, das ist dieses Rechenschaft ablegen, in ihr beweist und eröffnet die Vernunft sich selbst. Das heißt, hier weiß man, was man weiß, wer sie ist, was sie will, was sie kann. Sie allein versteht zu verstehen, die Dialektik, und will nicht nur Verstehende machen, sondern kann es auch. In ihr erkennen wir vernünftig folgend, was wir sind. Also nur über diese Metawissenschaft kannst du letztendlich wissen, was wir sind und woher wir sind. Durch sie begreifen wir und so weiter und so fort. Sie sehen hier diese Metareflexion, die die Philosophie leistet. Also dieses Metaniveau wird an der Dialektik gekoppelt. Okay, dieser Band bleibt eigentlich, also dass die Wissenschaft der Philosophie eine Wissenschaft der Wissenschaften ist und insofern einen engen Band mit diesen Wissenschaften hat, das bleibt eigentlich bis weit in die Moderne der Fall. Im Unterricht an den Universitäten spielt die Logik eine fundamentale Rolle. Sie gilt als Einleitung in die Wissenschaft. Und natürlich, das war keine mathematische Logik, natürlich eine Logik, worin auch die Metaphysik einen Ort hatte. Also wo auch die metaphysischen Annahmen mit diskutiert wurden. Das hatten wir ja gesehen, als wir in der Vorlesung über Logik und Metaphysik die Kategorien des Aristoteles besprachen. Und ich habe hier mal einige Beispiele. Also ein Beispiel aus dem späten Mittelalter, frühe Neuzeit, und ein Beispiel aus dem 19. Jahrhundert. Das Beispiel späten Mittelalter ist der Lehrplan der Universität Tübingen, 1477 gegründet, ein Lehrplan, der auch noch am Anfang des 16. Jahrhunderts galt. Und dann sehen Sie die Exercitia Proscolaribus. Das sind also die, wie wir heute sagen, für den Bachelorstudenten, die also den ersten Studiengang machen. Das fängt also an mit Logik. Das ist hier das erste Block. Und das zweite Block, Tres Primi Tractatus Summae Naturalium Alberti, das ist Physik. Und jetzt gehen wir zu dem Masterstudiengang, so gesagt. Das sind dann die Bakalaren, aber die den Bakalar-Degree haben. Das fängt an mit Physik und dann Metaphysik und dann Ethik. Also Sie sehen, hier wird zum Beispiel nicht von Philosophie gesprochen. Hier wird also im Bereich der Physik abgehandelt, und das hat zwei Wächter sozusagen. Das fängt an mit Logik und es wird an der anderen Seite umschlossen durch Metaphysik. Und wenn wir jetzt im 19. Jahrhundert gehen, dann habe ich mal die andere Universität, die Heidelberger, genommen. Ein Stück aus 1803, wo Karl Friedrich, der Kurfürst, ein Organisationsdekret über die Schulen und Universitäten in seinem Land gibt. Und das bezieht sich dann vor allem auf die Universität Heidelberg. Und ich nehme jetzt das Stück raus, das für die Universitäten wichtig ist. Ich lese es mal vor. Für die allgemeine Sektion, welche alle Gegenstände der geistigen und sinnlichen Erkenntnis nach ihren allgemeinen Modifikabilitäten lehret, mithin anleitet, sie ohne Hinsicht auf einen besonderen Zweck der Anwendung im Staat richtig aufzufassen, zu beurteilen und zu Wachstum zu verarbeiten, sollen, jetzt kommt, 6 bis 7 Lehrstühle bestehen, also an den Universitäten, unter welche die schönen Wissenschaften, also die Wissenschaften der Kunst, die forschende Weltweisheit, die nämlich mit unsinnlichen Gegenständen sich beschäftigt, als Logik, Metaphysik und dann Naturrecht, Moral, praktische Philosophie, die anschauende Weltweisheit als reine und angewandte Mathematik und Naturlehre, die Kenntnis der wichtigsten Erfahrungsgegenstände durch Statistik, Staatengeschichte, Kultur- und Handelsgeschichte, Naturgeschichte, Geschichte der Weltweisheit, Erd- und Länderkunde aufgeteilt werden. Und zu welchen als echter Lehrer der in Mannheim anzusessende Universitätsastronom hinzukommt, der nebst der eigenen Beobachtung der Gestirne und Meteore zugleich zur Pflicht habe, allen denen, die desfalls dahin kommen, zu der Erkenntnis und dem Gebrauch der Instrumente, auch der sicherste Art ihrer Anwendung, die Anleitung zu geben. Das Letzte ist so ein bisschen lustig. Aber Sie sehen hier wieder, Philosophie als solche wird gar nicht genannt. Was wird genannt? Logik und Metaphysik. Und Logik und Metaphysik sind die, sagen wir mal, übersinnliche Wissenschaften, die in Mitte dieser Naturwissenschaften stehen. Okay. Also um mal zu belegen, dass wenn wir fragen, was Philosophie ist, man nicht auf irgendeine Definition der Philosophie sich beharren muss, weil das, was gemacht wird, nämlich diese Reflexion, im Laufe der Geschichte ganz andere Bezeichnungen gehabt hat. Ja? Nämlich Logik und Metaphysik. In unserer Zeit ist dieser Terrain eigentlich von der Wissenschaftslehre besetzt geworden. Also das, was die klassisch die Philosophie leistete, ist die Wissenschaftslehre geworden. Und dass die Philosophie also in ihren kontinentalen Gestalt ein etwas anderes Gesicht hat, kommt, ich habe das auch in der letzten Vorlesung schon angesprochen, weil diese hier zu viel auf das Denken selbst, das heißt auf die Karte, orientiert hat. Deshalb sieht man hier auch eine sehr starke Bindung mit Literatur zum Beispiel oder mit Psychologie, Wissenschaften, die sich genau mit der Karte beschäftigen. Und das geschieht manchmal ja so stark, dass jede Beziehung zu den Wissenschaften als für die Philosophie als nicht relevant herausgestellt wird. In der Tat, wenn man nur auf die Karte schaut, also wenn man Liebhaber der Karte als solche ist, aber nicht als Karte, die auf die Wirklichkeit verweist, sondern sagen wir mal als Dekorationsstück, dann ist das natürlich gerechtfertigt. Aber aus der historischen Perspektive hat sich gezeigt, dass das relativ beschränkt ist. Historisch gesehen ist die Philosophie Wissenschaft der Wissenschaften und hat sie also auch einen eigenen Ort mitten zwischen den Wissenschaften, und das ist an der Universität. Bevor ich jetzt zu dem zweiten Teil übergehe, das der Universität gewidmet ist, möchte ich noch ein ganz klein bisschen über die Beschäftigung der Philosophen sagen. Das mache ich unter Punkt 12, Philosophie und Wissenschaft. Dass die Philosophie als eigenen Ort, einen Ort mitten zwischen den Wissenschaften hat, ist nicht selbstverständlich. Also die Bedeutung davon wird eigentlich erst klar auf dem Hintergrund der Geschichte des Wissens. Weil was Wissen ist, können wir ja nicht abstrakt bestimmen. Was Wissen ist, zeigt sich erst in den verschiedenen Formen, wie Menschen die Landschaft, das Territorium so gesagt, auf die mentale Erkenntniskarte abbilden. Und damit ist angegeben, dass die historische Forschung nach diesen Formen essentiell ist. Wissenschaftslehre oder Philosophie kann deshalb keine abstrakte Logik sein, sondern sie muss viel eher, wie wir das auch bei Lakatos gesehen haben, die verschiedenen Modelle, was Wissen ist, die verschiedenen Hypothesen, was Wissen ist, an der historischen Realität, an den historischen Manifestationen eichen. Also eine andere Möglichkeit, wissenschaftlich über Wissen zu sprechen, gibt es meines Erachtens nicht, aber ich möchte das gerne mit Ihnen diskutieren. Also der Maßstab, um so moderne Hypothesen über das, was Wissen ist, zu beurteilen, kann man nicht auf die Zukunft verweisen, weil die gibt es ja noch nicht. Und auch nicht auf das Jetzt, weil man dann misst man ja das Gemessene an demselben Maßstab als das Gemessene. Das heißt, Messung, Messlatte und Gemessene sind dann identisch. Das kann also nur geschehen, wenn man diese Norm sich erwirbt, um es mit Sokrates zu sagen, durch eine induktive Methode, durch eine Integration der verschiedenen Manifestationen von Wissen. Und dann immer zu fragen, was macht genau das jetzt zum Wissen? Philosophie, also auch wenn sie sich mit Wissen beschäftigt, und das tut sie, ist somit immer Geschichte der Philosophie, Geschichte der Wissenschaften. Also das ist kein Geschichtsfetischismus, aber das ist einfach ein Gebot der Wissenschaftlichkeit. Und damit komme ich zum zweiten Teil über die Universitäten. Also 13, die Universität, eine historische Betrachtung. Wie gesagt, das sich Beschäftigen mit Metafragen, also das Treiben von Philosophie, hat etwas Merkwürdiges. Es ist kontraintuitiv, weil auf dem ersten Blick führt das ja von der Sache weg, weil man sich auf der Metaebene befindet. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass derartige Reflexionen sehr wichtig sind, denn die Karte ist nicht mit der Landschaft identisch. Die Karte hat eine ganz eigene Dynamik, die im Erkenntnis des Gegenstands eine Rolle spielt. Weil Erkenntnis ist gerade das Abbilden der Gegenstand auf der Karte. Und wir müssen wissen, wie das eigentlich geschieht. Und hier will ich auch wieder die historische Methode befolgen. Also wie hat man jetzt das Problem des Kontraintuitiven gelöst? Also wir haben ja gesehen, es wird festgestellt, dass diese Was-Frage wichtig ist. Es wird auch festgestellt, dass es ziemlich viel Widerstand gibt. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie hat dann eigentlich die Philosophie sich durchgeschlagen? Die Antwort ist vielleicht überraschend. Und ich erinnere noch an dem, womit ich die Vorlesung angefangen hatte, als ich sagte, wo bestimmte Personen sich darüber wundern, wenn ich sage, dass ich Philosophie mache und dann sage, ja, aber ich lehre an einer Universität. Weil die Antwort ist, wie man das geschichtlich gelöst hat, durch den Entwurf eines Curriculums, eines Lehrplans, eines festes Programms, wie optimal Erkenntnis erworben werden kann. Und auch hier wieder sind die Texte von Platon höchst interessant, weil er, und dann kann ich wieder auf Platons Politeia verweisen, da, wenn er fragt, wie die wichtigsten Personen im Staat ausgebildet werden müssen, nicht einfach sagt, die müssen diese oder jene Wissenschaft tun, nein, er zeigt ihnen ein Curriculum auf. Und das Curriculum hat einen ganz bestimmten Gang. Das fängt nämlich an mit Arithmetica, Geometria, Astronomia, Harmonielehre, also Musica und dann Dialektika. Also diejenigen, die ein bisschen bewandt sind in diesem, das sind die quadriviale Fächer, die bei Platon im 7. Buch der Politeia einen ganz bestimmten Abfolge haben, weil er sagt, okay, die Arithmetika, die Lehre von der Zahl, ist das bloß das Denken trainieren, noch ohne Gegenstand. Das ist wie Fuchsen spielen oder junge Hunde. Und dasselbe gilt auch ein bisschen für die Geometrie. Aber die Anwendung davon ist die Astronomie. Also die Astronomie wird dann die echte Realwissenschaft, wo diese Modelle, also das arithmetische und das geometrische Modell auf den realen Gegenstand angewandt wird. Also die erste beide sind quasi, wie mache ich die Karte? Und dann wird die Karte auf die Landschaft bezogen. Und dann folgt die Harmonia, also in der späteren Zeit Musica genannt, weil man ja die Bezüge sehr gut sehen kann. Man hat ja verschiedene Gegenstände, die auch irgendwie zueinander in Bezug gesetzt werden muss. Dann ist man schon ziemlich auf einer Metaebene. Und das Ganze wird abgeschlossen durch die Dialektika. Und nach Platon wäre es ganz verfehlt, dieses Curriculum umzukehren. Weil derjenige, der mit der Dialektika anfängt, der die Frage nach dem Was stellen will, aber keine Sachkenntnis hat, weder formale Erkenntnis, kann diese Frage nie beantworten. Oder jemand, der direkt mit Astronomie anfangen will, aber nicht weiß, wie er die Karte zeichnen muss, der wird auch nur Blödsinn auf Papier bringen. Und deshalb fängt man erstmal mit der Karte an, also mit dieser Arithmetika und Geometrie, weil also die Instrumente hat man ja selbst im Kopf. Und wenn man das gut beherrscht, wird das angewandt auf einen Gegenstand, die Astronomie. Und ich habe hier ich kann das nicht alles zitieren, weil da sitzen wir hier viel zu lange. Aber wir sind hier im siebten Buch und in den Passus, wo Platon über das Curriculum spricht. Und ich muss sagen, ich bin mit diesen Übersetzungen nicht immer ganz einverstanden, aber wir lassen das mal so stehen. Wichtige Stelle ist hier die folgende. Ich meines Teils denke, fuhr ich fort, also Sokrates spricht, wenn die Bearbeitung der Gegenstände, das ist so dieses Curriculum, das heißt, wie die Gegenstände verschiedentlich also gelehrt werden müssen, wenn die Bearbeitung der Gegenstände, die wir bis jetzt durchgegangen sind, auf deren Gemeinschaft, also von Gegenständen, unter sich und Verwandtschaft gerichtet ist, also die Gegenstände sollen immer nach einem bestimmten Plan abgehandelt werden, das ist dieses Curriculum, also zusammengebracht und zusammengehören, so kann diese Beschäftigung, nämlich wie die Philosophen ausgebildet werden müssen, schon etwas dazu beitragen, zu dem, was wir wollen. Und das ist dann auch keine unnütze Mühe. Also wenn man weiß, wie man die verschiedenen Wissenschaften, die eine nach den anderen durchgehen muss. Wenn aber nicht, so ist es unnütz. Sagt der Glaukon, so ahnt auch mir, sagte er, aber das ist ein gar großes Werk, o Sokrates. Also das Aufbauen des Curriculums. Schon das Vorspiel, sprach ich, und hier sehen Sie sehr gut, also Philosophie als Wissenschaft der Wissenschaften, weil diese Wissenschaften gelten nur als Vorspiel. Schon das Vorspiel, sprach ich, oder was meinst du? Oder wissen wir nicht, dass alles dies, also all diese Wissenschaften, nur das Vorspiel ist zu der Melodie, welche eigentlich erlernt werden soll? Denn du meinst doch nicht, dass die in diese Dinge stark sind, schon die Dialektiker sind. Also er möchte sagen, du bist noch nicht Dialektiker, also du hast die Krone noch nicht erreicht, wenn du noch nicht immer mit den einzelnen Wissenschaften beschäftigst. Aber andererseits kannst du keine Dialektiker sein, wenn du das Curriculum nicht durchlaufen hast. Ja, ich möchte nur mal sagen, dass Platon ist insofern ein höchst interessanter Autor, weil er die Frage entdeckt, das Problem sieht und gleichzeitig den ersten Versuch einer Lösung hat, indem er ein Curriculum entwirft. Und diese Versuche werden in der Spätantike durchgesetzt und eigentlich weicht das nicht viel mehr ab. Also das System der Septem Artes Liberales, die sieben freie Künste, sind ja die vier quadriviale Wissenschaften, die wir hier bei Platon finden. Und dann die drei Wissenschaften von der Sprache, also die Metawissenschaften, Logik, Grammatik und Rhetorik. Und interessant ist, dass in diesem Curriculum also sehr stark getrennt wird zwischen den Wissenschaften von den Dingen und den Wissenschaften von den Sprachen. Also diese Trennung zwischen Objekt und Metaniveau ist curriculär verankert. Okay, da bin ich bei 15, Wissenschaften von der Sprache und Wissenschaften von den Dingen. Also diese Abfolge, muss ich erst sagen, also man unterscheidet zwischen Wissenschaften von den Dingen und Wissenschaft von der Sprache. Aber in den curricularen Abbau wird immer erst die Wissenschaft von der Sprache und dann die Wissenschaft von den Dingen abgehandelt. Das sehen Sie hier, ich gehe nochmal wieder zurück. Also die jungen Studenten fangen erst mit der Logik an, erster Block, oder eigentlich so das zweite, und dann das letzte Block ist Physik. Also erst Wissenschaften von der Sprache, dann Wissenschaften von den Dingen. Und da sehen Sie auch bei einem anderen, es wird erst die Logik und dann die Metaphysik genannt. Das ist nicht zufällig, das ist nach dem gängigen Jahrhunderte-Tradition der Curricularaufbildung. Okay, also, erste Antwort, wie löst man das Problem? Indem man ein Curriculum aufbaut, quasi ein Studiengang. Gleichzeitig, und wir haben ja gesehen, dass diese Studiengänge so ab dem 13. Jahrhundert ihren eigenen Ort in der Universität kriegen. Die Universitäten sind ja ab dem 13. Jahrhundert gestiftet erste. Und gleichzeitig sieht man an diesen Universitäten noch etwas Besonderes. Entsteht ein festes Curriculum. Also früher war zwar klar, welche Typen von Wissenschaft, aber welche Texte jetzt gelesen werden mussten, das war ganz frei. Aber man sieht ab dem 13. Jahrhundert mit der Stiftung der Universitäten, dass die Magister, also die Lehrer, nicht selbst bestimmen, was sie lehren. Das Studienprogramm wird sozusagen objektiviert. An fast alle Universitäten ab dem 13. Jahrhundert bis sicherlich zum frühen 16. Jahrhundert wird immer dasselbe gelehrt, dieselbe Bücher. Natürlich hat jeder Magister seinen eigenen Umgang mit diesem Stoff, aber das Wichtige ist, es gibt keinen internen Band zwischen Magister und Stoff, wie das bis zum 12. Jahrhundert der Fall war. Das heißt, das Wissen wird depersonalisiert, es wird objektiviert. Ja? Und wenn Sie eine Studie dazu mal lesen wollen, dann können Sie hier eine der letzten Lieferungen der Zeitschrift Speculum, das ist so die Zeitschrift der Medieval Academy of America, da hat Ian Way einen Aufsatz geschrieben über das Gelehrtenbild in der Übergang vom 12. zum 13. Jahrhundert. Und es ist höchst interessant, dass die Gelehrten an den Universitäten eigentlich eine anonyme Gestalt haben, wogegen die Gelehrten vor der Stiftung der Universitäten sich selbst mit ihrem Wissen sehr stark verbanden. Und profilierten auch. Also die sogenannte gelehrte Bibliografie hält eigentlich so ab dem Anfang des 13. Jahrhunderts auf. Das heißt, das Wissen ist nicht mehr etwas von einer Person, ja, und Studis kommen nicht mehr zu einer Person, sondern die kommen zu einem Institut. Die werden Mitglied einer Scientific Community und nicht mehr, sagen wir mal, setzen sich an den Füßen eines Lehrers. Weiter, und das ist auch neu, und da werden Sie sich vielleicht wundern, es werden Examina eingeführt. Also man wird geprüft. Also früher war es so, dass vor dem 13. Jahrhundert, dass ein Student sagte, ich habe bei X und Y studiert. Magister Z, willst du mich auch aufnehmen? Und meistens hatte ich dann auch Belege, Briefe von den Magistern, wo stand, also ich war bei denen. Aber mit der Stiftung der Universitäten hat man also nicht nur ein Curriculum, eine Depersonalisierung der Lehre, sondern es werden auch objektive Prüfungen eingeführt, die nicht von einer Person abgenommen werden, sondern von einer Kommission, die quasi für diese Universitas Magistrorum et Scholarium stehen. Die werden also durch die Fakultät bestimmt, wer jetzt die Prüfungen abnimmt. Das heißt, die Kommission spricht für die Wissenschaftsgemeinschaft und den Grad, der verliehen wird, ist auch ein Grad, der für die ganze Wissenschaftswelt steht. Das sogenannte berühmte Jus Ubique Docendi. Das heißt, du trägst quasi nicht das Siegel der eine oder andere Magister, sondern du kriegst das Recht an jedes Institut der Wissenschaft zu lehren. Du bist quasi von der Gemeinschaft geprüft worden. Und das ist etwas, was für das 13. Jahrhundert und bis zum heutigen Tag also das universitäre Studium auszeichnet. Ich verweise wieder kurz auf Literatur, also hier in der Zeitschrift Higher Education, ein Aufsatz, der dies vom Stiftung der Universitäten bis in unsere Zeit durchzieht. Da geht es über Privilegien der Universitas Magistrorum et Scholarium, also die Universität. Und Sie sehen da, wenn Sie etwas weitergehen, the jus ubique docendi, a universal teaching license. Und es ist höchst interessant, dieses Privileg, also dieses Recht, überall lehren zu dürfen, also an jeder Universität lehren zu dürfen, das wurde, ich sage das mal so ein bisschen säkular, das wurde von der damaligen EU abgesichert, nämlich vom Papst. Weil der derjenige war, der als die einzige Instanz oberhalb, also Fürsten, Kaisern und was auch stand. Und ich habe hier mal ein Dokument, das ist nämlich die Stiftungsbulle der Universität Köln von Urban VI. Und ganz am Ende spricht er dieses Jus ubique docendi aus. Das ist aber eine Formel, die man hier findet, die man an alle Stiftungsbulle findet und in abgewandter Form auch eigentlich heute noch. So auf meiner Doktorurkunde, die auch im Latein gestellt war, wie dieser Text, steht also, dass der Rektor meiner Universität den anderen Rektoren fleht, mich als Lehrer aufzunehmen, wenn ich darum frage. So. Das ist eine etwas abweichende Formulierung, aber letztendlich läuft es hier darauf hinaus. Ich werde das mal für euch übersetzen. Illi vero, also diejenigen, qui in iodem studio, die an dieser Schule, also Sie sehen, Universität heißt Studium, nicht Universitas, da komme ich nachher noch drauf zurück. Also diejenigen, die in dieser Schule dictae civitatis examinati, also die in dieser Schule von der genannten Stadt, nämlich Köln, examiniert wurden, also illi examinati, et approbati natürlich, und die dann auch positiv examiniert wurde, also et approbati fuerint, ac, und damit kann man sagen, docendi licentiam et honorem uius modi obtenuerint, und damit also das Recht zu lehren und der Ehre derselbes erworben haben, und das Diktum, wie gesagt, extunc damit, absque examine et approbatione alia, ohne jedwede andere Prüfung, legendi et docendi, also des Lehrens und Dozierens, tamen civitate praedicta, sowohl in Köln, quam in singulis aliis generalibus studiis, so auch in jedwedes anderes Generalstudium, das heißt Universität, in quibus voluerint legere et docere, wo diese Personen lehren wollen, und jetzt lasse ich mal den Nebensatz, der jetzt kommt, erstmal weg, plenam, ich gehe ganz nach unten, plenam et liberam habiant facultatem. Also alle die hier in Köln den Grad kriegen, aber das stehen an alle Unis, haben die Freiheit, an jedwede andere Uni auch zu dozieren. Und in dem Nebensatz steht dann, das ist ja immer so, es gibt ja immer Ausnahmen, ne? Und die stehen dann hier, statutis et consuetudinibus, quibuscumque contrariis, ne quam obstantibus. Also es kann sein, dass es also hier andere Ordnungen gibt, die apostolica fel quacumque fermitate alia roboratis, die also von anderen, zum Beispiel päpstliche oder andere Instanz, bekräftigt wurde. Also soweit keine andere gesetzliche Bestimmung dagegen stehen, so kann man das formulieren. Nun, das ist natürlich gigantisch. Ist gigantisch. Ich meine, damit entsteht eine Wissenschaftsgemeinschaft. Jetzt muss ich. Schnell schauen, wo ich jetzt geblieben bin. Okay, das war also das Zweite. Also dieses Jus ubiquidocendi, diese Loslösung der Einzelmagister von dem Lehrstoff. Und drittens sieht man, dass die Universitäten ein unabhängiges Statut gegenüber weltlicher und kirchlicher Obrigkeit kriegen. Das heißt, Studenten an Magister dürfen weder für weltliche noch für kirchliche Gerichten gezogen werden, sei es die Universität stimmt zu. Sie brauchen auch keine Steuern zu zahlen. Und die Universitäten werden selbst verwaltet. Das heißt, die Direktoren und Dekanen kommen alle aus dem Professorenbestand. Kurz, die Universitäten seit dem 13. Jahrhundert sind irgendwie eine eigene Welt innerhalb des großen gesellschaftlichen Betriebes geworden, mit eigener Autonomie. Und das ist, ich gehe nochmal zurück auf diesen einen Aufsatz, diese Privileges werden hier beschrieben. Und diese Privilegien sollen dafür sorgen, ich formuliere das jetzt mal ausgehend von was wir vorhin gesehen haben, dass die Was-Frage gestellt werden konnte. Dass man quasi nicht gezwungen wird, immer auf das Objekt zu reden, sondern dass man den Freiraum hat, die Metafrage zu stellen. Das ist interessant. Ich gehe nochmal zurück auf diese Passage aus Heidelberg, einfach dann Anfang des 19. Jahrhunderts. Da geht es also um eine allgemeine Sektion in der Universität, welche alle Gegenstände, der geistige und sinnliche Erkenntnis nach ihren allgemeinen Modifikabilität lehret, mithin anleitet, sie, und jetzt kommt es, ohne Hinsicht auf einen besonderen Zweck der Anwendung im Staat richtig aufzufassen, zu beurteilen und zum Wachstum zu verarbeiten. Also es sind Lehrer für den Staat, aber gleichzeitig wird gesagt, er solle nicht direkt den besonderen Zweck dienen. Ja? Das ist, was heute also die Freiheit von Lehre und Forschung genannt wird. Dieses Modell, also das eigentlich bis heute gilt und im 13. Jahrhundert also anfängt, ist, und das ist wichtig, wenn wir unsere Hypothese über was Wissen und was Philosophie ist, eichen, ist gewollt und gesucht. Es ist eigentlich das Resultat einer Wissenschaftsgemeinschaft, die durch, und jetzt schaue ich auf die Zeit, wo das entstand, durch den Zuwachs neuer Quellen im 12. Jahrhundert, nämlich Aristoteles, den arabischen Quellen, Avicenna, Averroes, optische, medizinische, astronomische Quellen, unter einem unheimlichen Druck zu stehen kam. Aber eigentlich einen ganz positiven Druck, den die also erneut reflektieren ließ über, ja, aber was ist eigentlich Wissen, wie tragen wir unsere Wissenschaft eigentlich Rechnung. Und begleitet wurde diese Zunahme der Wissenschaft und Druck auf die Wissenschaftlichkeit durch die Frage, was ist Wissen? Man kann feststellen, eine sehr starke Zunahme der Logik, also jedes Handbuch der Geschichte der Logik zeigt Ihnen, dass ab dem 12. Jahrhundert die Logik unheimlich sich stark entwickelt und auch die Metaphysik. Also man spricht in der historischen Forschung von der zweite Anfang der Metaphysik. Das hängt alles zusammen mit das Entstehen einer Institution, wo Wissen depersonalisiert wurde und die Wissenschaften zusammengebracht wurden. Man wählt also ein Gemeinschaftsmodell, das heißt Universitas Magistrorum et Scholarium. Ich habe das hier nochmal genannt. Also Universitas steht nicht für die Universität, sondern für die Gruppe. Weil die Universität ist das Studium. Das sehen Sie auch in dem Siegel der Universität Freiburg. Da steht ja Sigulum Studii Universitatis und so weiter. Das Siegel, das Studium der Gemeinschaft von. So bin ich also bei Punkt 17. Universitas, also Gemeinschaft, Magistrorum, der Magister und Scholarium, et Scholarium. Dieses Modell, ob zwar mit vielen Modifikationen, ist heute noch immer lebendig. Ich würde sagen, das war also ein guter Wurf im 13. Jahrhundert. Es ist aber, das müssen wir auch gleichzeitig wissen, nicht selbstverständlich. Es wurde ja entwickelt, es wurde gesucht. Und sicherlich, wenn wir heute die Frage nach der Bedeutung der Universität für Wissenschaft und für die Gesellschaft stellen, ist es gut, auf diese Entstehungsgeschichte zu schauen und die Geschichte der Universität mit einzubeziehen. Ich würde es mal so formulieren, es ist das Einzige, was wir tun können, wenn wir wissenschaftlich über die Organisation von Wissen sprechen wollen. Wenn wir uns nicht messen wollen an der faktischen Situation heute, was ziemlich unklug ist, weil die Geschichte ja heute noch nicht da ist, die Zukunft heute noch nicht da ist, und wenn man sich nicht einem abstraktes Wissenschaftsideal, das irgendwie auf dem Reißbrett entstanden ist, konformieren will. Also auch hier kann wieder nur also der Blick in die Geschichte helfen. Natürlich, die Geschichte kann nichts vorschreiben, die Geschichte war ja. Die Zukunft stellt ja neue Fragen. Aber diese neuen Fragen können diese historischen Fakten nicht einfach ignorieren. Sie bestimmen nämlich mit, was jetzt eine Universität ist oder was Wissenschaft ist. Und welche Elemente sollen dabei eine Rolle spielen? Und jetzt mache ich mal die induktive Methode des Sokrates. Also jetzt versuche ich das Was zu bestimmen der Universität. Aber immer als Hypothese. Ich bin ja kein Platonist, das wissen Sie. Also jetzt bin ich bei 18. Wir sind fast durch. Wir können also noch diskutieren. Eins. Eine Universität, also die Gemeinschaft von Lehrenden und Studierenden, ist als Wissenschaftsinstitution eigentlich nicht direkt auf Wissenschaftlichkeit, auf Gesellschaftlichkeit angelegt. Die Frage natürlich, kommen aus der Gesellschaft, wo würde die anders herkommen, aber die Selbstverständlichkeit, darauf kommt es mir jetzt an, die Selbstverständlichkeit der Gesellschaft ist nicht die Selbstverständlichkeit der Wissenschaft. Das ist, was wir bei Platon haben lehren können. Es betrifft in der Wissenschaft nämlich auch die Karte und nicht nur die Landschaft. Und bestimmte Fragen, sicherlich wenn es darum geht, sich neu zu ordnen, betreffen die Karte und nicht die Landschaft. Es geht, hey, stimmt unsere Karte? Ja? Hier gilt es also, die Autonomie zu bewahren, um die Karte überhaupt zeichnen zu können. Und das ist natürlich vor allem wichtig in einer Zeit, wo der gesellschaftliche Druck auf die Universität immer größer wird. Diesen Druck solle man sich nur mit einem Bein gefallen lassen, ne? Aber mit dem anderen Bein nicht. Und das ist, was man aus der frühen Universitätsgeschichte lernen kann. Man hat erstmal bei Platon, kann man sehen, dieses Feld entdecken müssen und im 13. Jahrhundert hat man erst die richtige Institution für dieses Modell gefunden. Und wir stehen also in dieser Tradition. Das erlaubt uns, hier so 2 Stunden uns mit einem völlig abstrakten Gegenstand, was ist Philosophie, zu beschäftigen. Okay, 2. Punkt. Das Machen einer solchen Karte, auf welches Gebiet auch, ist eine Gemeinschaftsoperation. Idiosynkrasien sind hier kontraproduktiv, weil dann kann man sich gegenseitig nicht verstehen, wenn jeder Prof sein eigenes Ding dreht. Bedenken Sie auch, die Karte ist ja noch nicht fertig. Sie besteht ja aus einem Versuch, Territoria zu beschreiben, die durch bessere ausgewechselt werden müssen. Und sich selbst verbessern ist unheimlich schwierig. Also eine Hypothese muss durch die Wissenschaftsgemeinschaft verbessert werden. Das bedeutet auch, dass die Universität nicht nach innen, sondern nach außen gerichtet sein muss, in Richtung auf andere Universitäten und andere Kollegen. Und das ist nicht selbstverständlich, denn man kann Wissen ja auch als eine persönliche Aufgabe sehen. Denken Sie wieder, womit ich meine Vorlesung angefangen war. Und das gilt vor allem für die Geisteswissenschaften, ganz vor allem für die Philosophie, als ob es nur um deine Karte geht. Aber mit nur deiner Karte können die anderen den Weg nicht finden. Das muss ja getestet werden. Das war ja früher die Aufgabe und der Stachel des Jus ubique docendi. Das heißt, das, was du kennst, musst du auch an jeder Stelle verteidigen können. Es muss auch von jeder an jeder Stelle aufgegriffen und kritisiert werden können. Das heißt, Wissenschaft muss überall und an jeder Stelle sich verständlich machen können. Und insofern bin ich sehr froh, dass die Universitäten heute eine sehr starke Tendenz zur Internationalisierung haben. Ich füge gleichzeitig hinzu, das ist nichts Neues. Das macht ja die Universität seit ihrem Anfang im 13. Jahrhundert auch. Aber es ist gut, das zu wissen. Es steckt sozusagen in den Genen der Universität. Es ist das einzige Mittel der Universität zum Überleben. Und ich gebe jetzt mal ein ganz kleines Beispiel, wo Sie sehen, weil wenn ich das so sagen würde, jeder mir zustimmen. Aber in der Praxis wird die Sache schon ein bisschen schwieriger, wenn es zum Beispiel geht, in welche Sprachen unterrichtet wird. Also man kann natürlich sagen, okay, wir sind hier in Deutschland, wir unterrichten die deutsche Sprache. Okay, in der Deutsch, das ist praktisch, aber gleichzeitig schränkt man sich dann natürlich für eine gewisse Internationalität natürlich aus. Es wird noch problematischer, wenn argumentiert wird, dass man bestimmte Fächer nur in einer bestimmten Sprache treiben kann. Zum Beispiel, dass man sagt, man kann deutsche philosophische Texte nur in der deutschen Sprache lesen. Also wenn man das Argument seriös nimmt, hat man ein kleines Problem, weil das hieße, dass also Objekt und Metasprache dieselbe sein müssen. Das hieß auch, dass ich quasi nur eine Grammatik in deutsche Sprache schreiben könne und nicht auf Latein oder so. Also, und gleichzeitig würde ich auch sagen, wenn du nicht in der Lage bist, das, was ein Text, auch wenn es ein deutscher Text ist, klar zu formulieren, in welche Sprache dann auch, kannst du nicht Rechenschaft ablegen über das, was du liest. Ja? Also Wissen ist ja nicht nur Repetieren von Begriffen, sondern ist die Definition geben. Und die ist ja sprachunabhängig. Ja, insofern würde ich nicht trauen, also diejenigen, die argumentieren einerseits für eine internationale Öffentlichkeit, aber gleichzeitig sagen, ja, aber bestimmte Fächer können nur auf Deutsch studiert werden. Das ist ein Widerspruch. Okay, aber Universitäten, auch die Freiburger Universität, hat einen sehr starken Dynamik nach außen. Drittens, und die Gesellschaft? Ich hatte ja bei dem ersten Punkt gesagt, die Uni sollte nur mit einem Bein in der Gesellschaft stehen, das andere Bein bitte rauslassen. Wie in der Schule der Chemielehrer immer sagte, wenn du chemische Experimente machst, immer ein Auge zuhalten, dass wenn es schief geht, du noch das andere Auge hast. Aber dennoch muss man fragen, wo dann die Gesellschaft? Weil was ich bis jetzt gesagt habe, das geht ein bisschen in Richtung von Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft, das Problem des Elfenbeinturms. Aber auch hier ist es wichtig, nach das Modell der Universität zu schauen, wie es sich ursprünglich entwickelt hat und wie es auch jetzt noch funktioniert. Zwar hat das eine ganz eigene Aktivität, nämlich das Produzieren von Erkenntnis, und dafür braucht es die Autonomie, aber die Träger dieser Erkenntnis kommen von außen und gehen auch wieder nach außen raus, nämlich die Studierenden. Und dass die Universität, also eine Erfindung des Mittelalters, die Übergang von Mittelalter zur Neuzeit hat tun können, kommt genau durch diese gestufte Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber im 15. Jahrhundert gab es prozentuell so viele Studierenden an einer Universität aus der Bevölkerung, wie es erst wieder im 19. Jahrhundert der Fall war. Das heißt, genau in diese schwierige Zeit hatte die Universität, obwohl sie autonom war, einen sehr starken Gesellschaftsanschluss. Dieser Gesellschaftsanschluss sah aber nicht direkt evident aus, weil wenn Sie sich die Curricula anschauen, dann würden Sie sagen, was hat das mit der Gesellschaft zu tun? Aber offensichtlich war dieser Durchlauferhitzer für die Gesellschaft unheimlich wichtig und hat dieser sich auch anpassen können. Die Universität hat diesen Buckel in die Neuzeit geschafft. Gerade weil es einen großen Durchstrom von Studenten gibt. Und Sie wissen, die Studentin im Mittelalter wurde ja in den ersten Jahren trainiert in die Disputationsform. Die mussten also einen Teil ihres Unterrichts also Fragen stellen. Das wurde richtig trainiert. Das braucht heute nicht mehr trainiert zu werden. Die meisten Studierenden sind ja mündig genug. Aber gerade durch diese kritische Haltung der Studentenfluss wird die Universität, ob zwar sie, wie gesagt, mit einem Bein nicht in die Gesellschaft stehen darf, dennoch mit Blut aus der Gesellschaft gerade in diesem Bein konstant erneuert. Also die Studenten sind insofern das notwendige Bindeglied zwischen Universität und Gesellschaft. Okay, jetzt zum Abschluss, 19, Universität und Philosophie. Zurück zur Philosophie. Ich bin jetzt fast fertig. Ja. Philosophie ist die meist abstrakte aller Wissenschaften, denn sie beschäftigt sich mit der Frage, was ist Wissen? Aber gleichzeitig, wenn sie wissenschaftlich vorgehen will, kann sie das nur tun durch eine Konfrontation mit der Geschichte. Das heißt, der Geschichte und den tatsächlichen aktuellen Formen von Wissen. Der natürliche Ort für die Philosophie ist deshalb die Universität mit ihrer Bibliothek für die vergangene Form von Wissen und den jetzt hier angesiedelten Wissenschaften, wo es geht um die aktuelle Wissensform. Gleichzeitig kann die Universität nicht ohne die Philosophie. Die Philosophie hilft die Wissenschaften zu reflektieren über das, was die Wissenschaft nun eigentlich zu Wissenschaft macht, nämlich das Wissen. Und so also kluge, rationale Entscheidungen im Hinblick auf die Zukunft treffen zu können. Und ich war ja angefangen mit der Frage, eher rhetorische, aber in der Wirklichkeit, also in eine Frage, die mir öfters gestellt wurde. Also was machen Sie als Philosoph an einer Universität? Ich habe versucht, hier klarzumachen, dass eigentlich, wenn man die Sache auf den Kern geht, wenn man fragt, was mit der induktiven Methode des Sokrates, der Philosoph sich an der Universität, in einer Universitas Magistrorum et Scholarium, sich nicht besser zu Hause fühlen kann. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die Intuition, die sie also getrieben hat, an einer Universität an Wissen zu, was muss ich jetzt sagen, von Wissen zu profitieren. Okay, das war, was ich sagen wollte. Danke. Wir haben noch 5 Minuten. Also ich möchte gerne die darauf reagieren wollen, die Gelegenheit geben, darauf zu reagieren. Also die hier wird gefragt, führt eine historische Betrachtung der Philosophie nicht zu einem Verlust an Philosophisches? Ja, also meine Antwort besteht aus verschiedenen Teilen. Also erstens, wie kann man auf diese Frage eine Antwort geben, wenn man noch nicht weiß, was Philosophie ist? Also erst muss man, okay, und da ist man schon gezwungen historisch, das war ja das Fazit meines Exposé hier. Und zweitens, natürlich, so wie der Philosoph sich von dem Literator oder dem Logiker unterscheidet, der nur die Karte schaut, so unterscheidet der Philosoph sich auch von dem Historiker, der nur diese Fakten archiviert. Der Philosoph schaut auf eine ganz bestimmte Art und Weise auf diese Fakten, um da, ich greife wieder Sokrates auf, um da die Definition, diese hypothetische Definition, was Philosophie zu Philosophie macht, herauszuholen. Ja? Und natürlich der Umgang mit der Geschichte kann zu einem Verlust an philosophischen Esprit führen, aber es kann genauso zu einem Zuwachs an philosophischen Esprit führen. Ich meine, wenn wir den Text von Platon uns jetzt anschauen, wie wir das hier heute ein ganz klein bisschen gemacht haben, wenn man nicht weiß, was da eigentlich spielt, ja, und ich will euch mal fragen, wie viele von euch haben den Text gelesen, ohne eigentlich zu wissen, was da vorgeht, historisch gesehen, dann schmeißt man eine Menge an Philosophie-Spaß eigentlich weg. Das heißt, das echte Ereignis in diesem Text wird erst durch eine historische Betrachtung deutlich. Wenn man sieht, dass hier ein Terrain erstmal entdeckt werden muss und dass es auch nicht leicht ist, diesen Faden auch durchzuhalten. Deshalb auch, ich kann das dann vielleicht so zum Abschluss bringen, ist diese Gemeinschaftsbildung der Wissenschaften wichtig. Man muss sich gegenseitig auch immer auf seine, wenn der Reifen leer läuft, hinweisen. Ne? Dafür sind Sie ja auch hier. Vielleicht noch eine. Bitte. Also ich muss sagen, es gibt eine ganze Reihe von Philosophen, die sich als Wissenschaftsphilosophen verstehen. Also die Probleme in der Wissenschaft zu Ausgangspunkt nehmen, um philosophische Themen und auch metaphysische Fragen zu stellen. Aber ich meine, hier gilt wieder genau dasselbe. Wo ist genau das Philosophische an einen solchen Umgang mit den Wissenschaften? Und hier hat man natürlich auch wieder das Problem, dass man entweder zu Wissenschaftler wird oder zu einem, sagen wir mal, Sonntagsphilosophen, der über Wissen und Philosophie spricht, ohne dass er eigentlich faktisch weiß, was Wissen ist. Aber ist nicht die nackte Tatsache, dass in der Tat die Philosophie an der Universität noch immer beheimatet ist? Ich nenne mal Mann und Pferd. Bei der Theologie ist das schon problematischer. In Frankreich zum Beispiel hat die Theologie an den Universitäten, abgesehen vom Elsass, ist sie nicht zugelassen, weil man sagt, also der Ort der Theologie ist nicht innerhalb der Wissenschaft, das sind zwei paar verschiedene Schuhe. Andererseits kann ich noch, also ich habe ja vorhin über meine über meine Promotion gesprochen, ich komme ja aus den Niederlanden. Als ich Philosophie studierte, hieß das philosophische Seminar Zentrale Interfakultät. Zentrale Interfakultät ist also die Fakultät, die in Mitte aller anderen Fakultäten steht. Damals war das, das ist ja noch nicht so lange her, war das Selbstverständnis der Philosophie. Das heißt, die Philosophie ist ja nicht Wissenschaftstheorie im nackten Sinne, aber kann nicht ohne faktisches Wissen, also über Wissensfrage, metaphysische Frage, Frage, die also uns durch die Gesellschaft tagtäglich angetragen werden, eine sinnvolle Antwort geben. Ne? Ja? Warte, ich sehe noch eine Frage, bitte. Nein, also ich, ehrlich gesagt, aber ich kann ja nicht in die Zukunft schauen. Ne? Aber wenn ich jetzt mal das historische Wissen einsetze, dann würde ich sagen, ich nehme an, dass die Situation so bleibt, wie die jetzt ist. Natürlich in einer modifizierten Form. Und dass nach diesen Modellen gesucht wird. Ich kann hier auf das Beispiel Freiburg verweisen mit ihr University College, wo man ja versucht quasi einen interdisziplinären Studiengang aufzubauen, wo die Philosophie im Mittelpunkt steht. Aber wo nicht die Philosophie, sagen wir mal, sakrosankt, ohne jeglichen Bezug zu den anderen Wissenschaften, sondern wo die Philosophie gerade als Wissenschaftler, Wissenschaften seriös genommen wird und wo man weiß, dass das nicht ohne den einzelnen Fächer geschehen kann, dass die anderen Fächer aber das, die Kernfragen auch nicht ohne die Philosophie stellen können. Das heißt, es ist hier in Freiburg ein gewisses, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, ich wollte Defizit sagen, das heißt ein Defizit in der Möglichkeit, die wissenschaftliche Fragen optimal stellen zu können, festgestellt. Und man hat festgestellt, dass Studierenden ohne eine Ausbildung in diese Metafragen in ihre einzelnen Fächer nicht optimal Wissenschaft produzieren können. Und man hat versucht, dieses Problem zu lösen, indem man einen neuen Studiengang aufgezogen hat. Also ich muss sagen, hier sehen wir wieder, dass das Problem nach den alten Vorgaben, wie wir sie seit 2000 Jahren kennen, also ein Problem wahrgenommen wurde und man versucht hat, hierfür eine Lösung zu finden, die also den Bedingungen, die wir heute haben in den Universitäten, gerecht wird. Also insofern bin ich zuversichtlich. Also, ja, jetzt müssen wir schließen. Aber wir sehen uns hoffentlich im nächsten Semester wieder. Also, tschüss.